In der ersten Predigt ging es um die Grundlage, nämlich Christenleben aus der Liebe Gottes heraus, anders in der Kraft des Heiligen Geistes. In der zweiten Predigt, die Zusammenfassung liegt hinten noch, ging es darum, wie zeigt sich denn die Liebe jetzt dann auch konkret in der Gemeinde? Und heute geht es darum, wie die Liebe sich außerhalb der Gemeinde zeigt. Und wir werden feststellen, dass es jetzt nicht einfacher ist, außerhalb der Gemeinde Liebe zu leben, als in der Gemeinde. Ich lese aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Da schreibt Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht: Meine ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Überschrift: Dem Bösen gut begegnen. Und drei Punkte: Das Böse in der Welt, das Böse vor Gott und das Böse besiegen. Der erste Punkt: Das Böse in der Welt. Ich muss euch, glaube ich, nicht groß beweisen, dass es Böses in dieser Welt gibt. Da reicht ein Blick in den Fernsehapparat oder ins Internet, Stichwort Afghanistan oder Weißrussland. Da reicht auch schon unsere Lokalzeitung hier, die Waldeckische Landeszeitung. Ihr werdet das persönlich in eurem Leben erleben, Streitigkeiten vielleicht in der Familie oder Mobbing am Arbeitsplatz. Und bevor wir uns jetzt genüsslich zurücklehnen, weil die anderen ja so böse sind, natürlich auch wir sind in der Lage, Böses zu tun. Die Welt, in der Paulus lebte, war übrigens nicht besser, eher schlechter. Ein kleines Beispiel: Wenn damals ein Kind geboren wurde, konnte der Vater entscheiden, ob er dieses Kind haben wollte oder nicht. Wenn er es haben wollte, war es gut, und wenn er es nicht haben wollte, dann konnte er es auf den nächsten Misthaufen werfen. Und dann gingen die Passanten vorbei und sahen ein Kind auf dem Misthaufen und keiner dachte sich was dabei. Keiner hatte ein schlechtes Gewissen. Keiner hat gedacht: Ach, Verbrechen, Polizei. Alle haben gedacht: Naja, ist halt so, ne? Wenn man das Kind nicht will, dann wirft man es weg. Das Römische Reich bestand oder fußte auf Eroberungskriegen und auf Sklaverei. Und auch Paulus selbst war ja kein Guter. Er hat Christen verfolgt, ins Gefängnis geworfen. Und war sicher schuld daran, dass Christen getötet wurden. Und als er dann Christ selbst war, wurde er oft ungerecht ins Gefängnis geworfen. Er wurde verprügelt, er wurde gesteinigt. Umso erstaunlicher, was Paulus hier schreibt, oder? Denn dann können wir davon ausgehen, dass er selbst auch so lebte. Also er hat dem Hass in seinem Leben keinen Raum gegeben und auch nicht der Rache. Also, das Böse in dieser Welt, keine Frage, das gibt es. Und Gott, schaut er nur zu? Wie sieht es aus mit dem Bösen im Blick auf Gott? Interessiert es unseren Gott im Himmel, wenn Kinder missbraucht werden, wenn Menschen verhungern, wenn Christen verfolgt werden? Doch, es interessiert ihn. Und zwar interessiert ihn das sogar sehr. Und er sagt, Paulus zitiert es schon im Alten Testament: Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Und Paulus schreibt ja auch davon, wir sollen dem Zorn Gottes Raum geben. Das heißt, Paulus rechnet damit, dass Gott das nicht nur sieht, irgendwie registriert und bedauert, sondern dass Gott sich dafür interessiert. Es gibt diesen göttlichen Zorn. Und in der Bibel ist sehr oft davon die Rede, dass Gott Richter ist. Ein Richter hatte damals nicht nur die Aufgabe, Recht zu sprechen, wie das heute der Fall ist, sondern ein Richter hatte damals auch die Aufgabe, sich aktiv darum zu kümmern, wenn Unrecht geschah. Wir reden manchmal vom Untersuchungsrichter, das ist so ganz ähnlich. Also ein Richter musste sich aktiv darum kümmern, dass Unrecht gesühnt wurde. Und wenn Gott in der Bibel als Richter beschrieben wird, dann ist das, ich habe es schon mal erwähnt in einer anderen Predigt, ist das eine gute Nachricht. Das heißt nämlich, kein Mensch kommt mit seinem Unrecht davon. Klingt erstmal nicht als gute Nachricht. Das heißt dann aber auch, alle Ungerechtigkeit kommt zur Sprache. Und alle ungesühnte Schuld in dieser Welt, sie wird eines Tages gesühnt werden. Und das heißt dann auch, und das ist die gute Nachricht, Opfern wird Gerechtigkeit widerfahren. Es kommt zur Sprache. Es kommt auf den Tisch. Jeder Mensch muss sich vor Gott für sein böses Tun verantworten. Bei Gott geht nichts davon verloren. Und am Ende, ganz am Ende, steht nicht nur der neue Himmel und die neue Erde, sondern dann gibt es auch diesen anderen Ort, den die Bibel als die Hölle beschreibt. Aber vor allen Dingen steht ganz am Schluss ein Wort, Gerechtigkeit. Unser Gott wird am Schluss dafür gesorgt haben, dass Gerechtigkeit herrscht. Das Gute wird belohnt, das Böse wird bestraft und am Schluss steht Gerechtigkeit. Das ist die gute Nachricht und deswegen kann Paulus auch ganz getrost und gelassen mit dem Unrecht umgehen, das ihm widerfährt. Und deswegen kannst du auch dich damit in guter Weise abfinden und du brauchst das Böse nicht selbst zu rächen. Du brauchst dem in Anführungszeichen natürlichen Racheimpuls nicht nachzugeben. Rache wird laut Wikipedia, dem Internetlexikon, definiert als das Unrecht selbst ausgleichen wollen. Das ist verständlich. Ja, es ist verständlich, dass wir Unrecht ausgleichen wollen. Dass wir dafür sorgen wollen, dass es gerecht zugeht in dieser Welt und wir sind als Christen aufgefordert und aufgerufen, das nicht nur zu beklagen, wenn es ungerecht zugeht, sondern auch uns dafür einzusetzen, dass Gerechtigkeit herrscht. Aber, und das ist der Weg, den Paulus hier einschlägt, uns fehlt dazu ja oft der richtige Maßstab. Wir wissen ja oft gar nicht, was Gerechtigkeit bedeutet, was gut ist. Und die Geschichte der Blutrache zum Beispiel lehrt uns, Menschen kriegen es in der Regel nicht hin, sich angemessen zu rächen, sondern sie schießen über das Ziel hinaus. Ganz oft wird ganz negativ über diesen alttestamentlichen Satz geredet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt ja dann noch in der Bergpredigt so nicht mehr. Aber das war ein gutes Gesetz. Dieses Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn dient nämlich im Alten Testament dazu, Rache einzugrenzen. Ganz oft heißt es nämlich, du nimmst mir das Auge, ich nehme dir dafür zwei. Du nimmst mir den Zahn und ich bringe dich dafür um. So geht es in dieser Welt an vielen Stellen zu. Und im Alten Testament war ganz klar die Begrenzung, Auge für Auge, nicht mehr. Dann muss es aber auch gut sein. Das Gegenteil beschreibt das Lamech-Lied im Alten Testament. Das finden wir schon in 1. Mose 4. Lamech, ein ziemlich wilder Geselle, er sagt Folgendes, ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Also nicht Auge um Auge, sondern sehr viel mehr. Wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech 77-fach. Hier wird die Eskalation von Gewalt beschrieben. Immer mehr, immer härter. Und das Problem bleibt doch in der Welt. Also, Paulus sagt, wenn du Christ bist, so nicht, sondern nimm das erlittene Unrecht und befehle es deinem Vater im Himmel an. Er wird sich darum besser kümmern, als du selbst das kannst. Klingt in der Theorie ganz nett, kann in der Praxis aber sehr schwer sein. Konrad Ferdinand Meyer hat dazu eine Ballade gedichtet, die heißt Die Füße im Feuer. Einige der Älteren werden die vielleicht kennen. Diese Geschichte, die in dieser Ballade erzählt wird, spielt zur Zeit der Hugenottenverfolgung. Die Hugenotten, fromme Christen in Frankreich, die vom Staat verfolgt wurden, die vom Staat ins Gefängnis geworfen und auch getötet wurden. Und eines Tages kommt ein Bote des Königs zu einem hugenottischen kleinen Schloss und er will den Schlossherrn verhaften. Und der Schlossherr bekommt das rechtzeitig mit und versteckt sich. Und der Bote kehrt in dieses Schloss ein und er verhört die Frau und er will von der Frau wissen, wo ist dein Mann? Sie schweigt. Und er nimmt ihr ihre Füße und drückt sie ins Kaminfeuer. Und sie schweigt weiter. Und er macht das so lange, bis sie unter entsetzlichen Qualen stirbt, weil sie ihren Mann nicht verraten will. Einige Jahre später, der Bote des Königs ist wieder in dieser Gegend unterwegs. Es ist ein Unwetter, er muss Schutz suchen. Er klopft an eine Tür in an einem kleinen Schloss und er findet Einlass und Gastfreundschaft. Und im Lauf des Abends dämmert ihm, hier war ich schon mal. Und ihm kommt diese Geschichte in den Sinn. Er sieht den Kamin, er sieht das Feuer, er sieht vor seinen inneren Augen die Frau und er hört die Schmerzensschrei und er weiß, das ist jetzt keine gute Idee gewesen, hier zu sein. Er kann aber auch nicht einfach wieder weg. So legt er sich ins Bett und ihr ahnt es, er verbringt eine sehr unruhige Nacht in seinem Zimmer. Und dann fährt Konrad Ferdinand Meyer sofort durch die Tapetentür in das Gemach gelangt. Vor seinem Lager steht des Schlosses Herr, ergraut, denn dem gestern dunkelbraun sich noch gekraust das Haar. Aber der Schlossherr ist nicht durch die verborgene Tür in das Zimmer dieses Boten getreten, um ihm Rache zu bringen, sondern er bringt ihm das Frühstück. Und dann geleitet er diesen Boten noch ein Weg, Stück des Wegs, gibt ihm das Stück des Weggeleit und dann kommt es dazu, dass sie sich verabschieden. Und dann wieder das Original. Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln. Herr, ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit und wisst, dass ich dem größten König eigen bin. Lebt wohl, auf nimmer Wiedersehen. Der andere spricht, du sagst's, dem größten König eigen. Heute ward sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Mein ist die Rache, redet Gott. Kein einfacher Weg. Der Hausherr ergraut, es kostet ihn alle Kraft, sich nicht selbst zu rächen. Aber er weiß, dass das von Gott her nicht in Ordnung ist. Und er weiß, es ist in Gottes Händen besser aufgehoben. Ist das ein Weg für Feiglinge, auf Rache zu verzichten? Ganz bestimmt nicht. Der Feigling rächt sich. Der Mutige legt das in die Hand Gottes und vertraut darauf, dass Gott am Ende die Dinge regelt. Aber es geht nicht nur um den Verzicht auf Rache, es geht um sehr viel mehr, nämlich darum, drittens, das Böse zu überwinden. Rache schafft das nicht. Da haben all die Leute recht, die sagen, Krieg ist keine Lösung und Krieg ist keine Antwort. Dass sie auch Unrecht haben, dazu noch mehr. Aber indem ich mich räche, indem ich mich am anderen vergreife, löse ich das Problem in der Regel nicht. Genau, lass uns mal lüften. Sondern der Satz gilt, Verlierer neigen zur Rache. Also immer dann, wenn ich Verlierer produziere, halte ich diesen Kreislauf von Rache und Gegenrache in Schwung. Paulus zeigt einen ganz anderen Weg. Er schreibt, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Was mit den glühenden Kohlen genau gemeint ist, ist ein bisschen unklar, aber stellt euch vor, ihr hättet glühende Kohlen auf dem Haupt. Merkt ihr es? Gutes Gefühl? Selbst im Winter nicht, ne? Also, es geht darum, dass derjenige, der diese glühenden Kohlen auf dem Haupt hat, das ist ja einfach nicht gut. Es geht wahrscheinlich darum, der Feind, er wird durch dein Verhalten, wenn du ihm Gutes tust, beschämt. Und er kommt hoffentlich ins Nachdenken und spürt, dass er mit seinem Rachegedanken falsch ist. Aber ganz schön krass, was Paulus hier fordert, oder? Also sich nicht zu rächen, das kriegen wir, die meisten denke ich jedenfalls, noch ganz gut hin. Aber Paulus verlangt ja sehr viel mehr. Du sollst deinem Feind Gutes tun. Und nicht nur irgendwie so im Nebulösen, sondern Paulus sagt, wenn er Hunger hat, dann gib ihm zu essen. Machen wir es konkret. Du hast vielleicht einen bösen Nachbarn, der dich schikaniert. Und dann gibt es im Winter Schnee und du weißt, er ist krank. Und dann machst du was? Du räumst ihm den Schnee weg. Das ist das, was Paulus meint. Da hat dich einer überholt. Und dir vielleicht dann beim Einscheren ist er dann noch so gefahren, dass du bremsen musst und nach 10 Kilometern steht er am Straßenrand und hat einen Platten und dann machst du was? Fährst so vorbei. Nein, du auch nicht. Nein, Carola, du auch nicht. Die Predigt ist nur für die Carola. Du auch nicht. Nein, wir halten an und fragen, ob wir helfen können. Der dich am Arbeitsplatz schikaniert, dem hältst du die Tür auf, damit er durchgehen kann. Das meint Paulus. Oder doch nicht? Doch, das meint Paulus. Jesus sagt es in der Bergpredigt so: Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch noch die linke hin. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh auch die zweite noch mit ihm. Doch, Jesus meint es ernst und Paulus meint es auch ernst. Jesus hat es so vorgelebt und Paulus auch. Paulus konkretisiert es dann noch mit Vers 18, wo er schreibt: Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Frieden halten ist mehr als streitet nicht. Frieden halten ist was Aktives. Jesus in der Bergpredigt formuliert es so: Selig sind die, die Frieden stiften. Und Menschen, die Frieden stiften, sind die, die sich aktiv für Frieden einsetzen. Wie? Nun, ich habe es schon beschrieben, indem sie dem Feind etwas Gutes tun. Also Christen sind Menschen, die Friedensstifter sind. Christen sind Menschen, die Frieden halten. Christen sind Menschen, die Frieden lieben und die sich nach Frieden ausstrecken. Aber Paulus weiß, es gibt eine Grenze und deswegen sagt er: Haltet Frieden, soweit es euch möglich ist. Es gibt Menschen, die wollen nicht im Frieden leben. Es gibt Menschen, die ziehen ihr Selbstbewusstsein daraus, dass sie anderen das Leben zur Hölle machen. Es gibt Menschen, die sind unversöhnlich, mit denen kann man nicht reden, sowas gibt's. Und das Sprichwort sagt, und es stimmt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja, das gibt's. Es gibt auch in meinem Leben ein paar Beziehungen, die in diesem Status verharren. Da hat es Differenzen gegeben. Ich habe das Gespräch gesucht, einmal, zweimal, dreimal, manchmal viermal. Und es kam einfach keine Reaktion. Keine Bereitschaft zum Gespräch, keine Bereitschaft zur Versöhnung. Vielleicht ist es in eurem Leben auch so. Und dann ist das so. Paulus weiß, dass das so sein kann. Und dann ist es wichtig, dass Paulus dich von deiner Verantwortung entbindet. Und es ist wichtig, dass du dich auch innerlich davon entbinden lässt, dass du frei wirst, auch von dieser nicht funktionierenden Beziehung. Weil dich das dann sonst fesselt, weil dich das dann kaputt macht. Weil du das dann aus der Hand gibst. Es liegt dann daran, ob der andere will. Aber es gibt Menschen, die wollen ihr ganzes Leben lang nicht. Es ist wichtig, dass du ihm trotzdem gut begegnen kannst, weil du es losgelassen hast. Macht euch das bitte nicht so einfach. Da gehören Gespräche zu, da gehören Versuche zu, aber manchmal muss man sich eingestehen, es geht einfach nicht. Und das kann dann noch heißen, dass man sich trennt. Das beschreibt die Bibel auch. Die Bibel sagt, wir sollen uns auch von bösen Menschen fernhalten, weil die uns einfach nicht gut tun. Das kann dann einfach mit dazu gehören. Also mit allen Menschen Frieden, sofern es an dir liegt. Und Paulus bündelt das dann alles nochmal in Vers 21. Da schreibt er: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aber was ist mit wirklich Bösem in dieser Welt? Was ist mit Afghanistan, mit den Taliban? Was ist mit dem, was man da jetzt ahnt und schon wieder liest und was man aus der Geschichte kennt, wie diese selbsternannten Gotteskrieger mit Andersdenkenden umgehen? Was ist mit Terrorgruppen und Organisationen wie Boko Haram in Nigeria, die nach wie vor Dörfer überfallen, Menschen entführen, versklaven, foltern? Fördert man nicht gerade das Böse, wenn man da zuschaut? Wenn man ihnen Speise und Trank gibt, fördert man nicht so das Böse? Es gibt Menschen, und darunter gehören auch Christen, die sagen, wir müssen das trotzdem tun. Wir können auch diese Menschen durch praktizierte Liebe gewinnen und überzeugen. Ich glaube, dass das falsch ist. Ja, das kann auch mal gelingen. Hinten habe ich zwei Broschüren ausgelegt, da geht es um Progress, da werden die beiden Redner vorgestellt, da ist auch der Jassi Erik mit dabei, soweit ich weiß, seine Lebensgeschichte jetzt so im Kopf habe, war das so jemand, Terrorist, ein Mörder, der von der Liebe Gottes überwinden wurde. Vielleicht war es jemand anders, ich meine aber, das wäre er gewesen. Ja, das gibt's immer mal wieder, ja. Aber insgesamt ist das oft kein Weg, der wirklich funktioniert. An der Stelle ein kleiner Ausflug in das, was man von Martin Luther her die sogenannte Zwei-Reiche- oder auch Zwei-Regimenten-Lehre nennt. Martin Luther hat auch über diese Frage nachgedacht. Auch Martin Luther lebte in einer bösen Welt mit Krieg und Terror und vielem anderen mehr. Und Luther hat darüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit dieser Welt? Welche Verantwortung haben wir als Christen? Wie können wir als Christen in dieser Welt leben? Wie können wir das Evangelium in dieser Welt leben? Und wie passt das zusammen mit dem Bösen in dieser Welt? Und er hat sich Folgendes von der Bibel her, glaube ich, gut begründet überlegt und hat es dann auch so erklärt. Er sagt, Gott, das ist ganz wichtig, Gott regiert diese Welt. Gott ist Herr. In deinem Leben, wenn du Christ bist, hoffentlich, aber auch in Afghanistan. Gott ist Herr. Und Gott regiert in dieser Welt, in der Gemeinde und auch in der Welt. Aber, das ist entscheidend, er sagt, Gott regiert unterschiedlich. Gott regiert in der Gemeinde anders als in der Welt. In der Welt regiert Gott zum Beispiel, indem er Regierungen legitimiert, indem er Regierungen autorisiert und indem Regierungen Macht haben. Dazu gehört Polizeigewalt, dazu gehört eine Armee, dazu gehört, dass die Straßenverkehrsordnung durchgesetzt wird. Das gehört alles dazu. Also, Gott hat Interesse daran, dass in dieser Welt gerecht zugeht. Dafür hat er Regierungen eingesetzt und autorisiert und so regiert Gott auch im Bereich des Staates und der Welt. Gott regiert auch in der Gemeinde, aber anders. Durch das, was unter anderem in der Bergpredigt steht. Und es ist wichtig, sagt Luther, das zu unterscheiden. Das heißt nicht, Gott regiert diese Welt nicht. Man hat dieser Zwei-Reiche-Lehre vorgeworfen, sie würde die Welt aufgeben und zu einem gottlosen Ort machen wollen. Nein. Gott ist auch in dieser Welt am Werk, aber anders als in der Gemeinde. Machen wir das ganz konkret. Als Privatmann sagt mir Gottes Wort, ich soll nicht richten, ich soll mich nicht rächen, ich soll dem Bösen nicht widerstehen, sondern ich soll dem Bösen Gutes tun. Was ist aber jetzt, wenn ein Christ Polizist ist? Wie soll er sich dann verhalten? Wie geht er mit dem Gesetzesverstoßer vor? Was macht der Polizist, der den Raser erwischt, der mit 100 durch die Fußgängerzone gefahren ist? Liest man ja immer wieder in der Zeitung. Was macht der Polizist, der Christ ist? Ja nu, was wird er machen? Er sagt diesem Menschen, das war nicht gut, aber ich vergebe dir. Logisch, oder? Ist das der Weg? Kann man so als Polizist seinen Dienst tun? Jeder würde sagen, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht tun. Oder ein Christ, der Richter ist, der dann immer sagt, war nicht gut, aber ich vergebe dir. Derselbe Christ in seinem persönlichen Leben soll das so tun, aber in seiner Aufgabe als Richter eben nicht. Von daher beantwortet sich auch die Frage, kann man mit der Bergpredigt Politik machen? Nein. Nein, kann man nicht. Man kann als Christ Politik machen und die Bergpredigt dabei versuchen umzusetzen, aber man kann mit der Bergpredigt keine Politik machen. Die Bergpredigt ist eine Predigt für Menschen, die den Heiligen Geist haben, die die Werte Gottes in ihrem Leben akzeptieren und auf dieser Grundlage leben wollen. Das Böse in dieser Welt muss, das ist meine tiefe Überzeugung, eingedämmt werden. Und das geht nicht durch schöne Reden, das geht oft nur durch Gewalt. Ja, das ist in Afghanistan gescheitert, gar keine Frage. Aber der Gedanke war trotzdem richtig. Und es hat auch in anderen Stellen in dieser Welt funktioniert, dass Menschen gestoppt wurden beim Tun von Bösen, dass sie mit Waffengewalt gestoppt wurden. Und wer weiß, wie unsere eigene Geschichte weitergegangen wäre, wenn die Alliierten in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht gedacht hätten, wir kriegen die Nazis eingehegt, indem wir ihnen schmeicheln und Gutes tun.